Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Insights on Air, dem Podcast von Barrels bei Alex Partners. Heute sprechen wir über die Ergebnisse der aktuellen Top 25 Zuliefererstudie von Barrels bei Alex Partners. Und diese Studie zeigt ein außergewöhnliches Bild. Zulieferer sind erstmals profitabler als OEMs, bei gleichzeitig rückläufigen Umsätzen in beiden Gruppen. Was steckt dahinter? Was bedeutet das für 2025, 2026? Und wie sollten sich jetzt Zulieferer strategisch aufstellen? Dazu sprechen wir heute mit zwei Experten. Stefan Schneeberger, Associate Partner bei Barrels bei Alex Partners und Speaker auf dem diesjährigen Event, auf dem die Top 25 Zuliefererstudie vorgestellt wurde. Und Jan-Philipp Schneider, Senior Consultant bei Barrels bei Alex Partners und absoluter Zulieferer-Experte. Schön, dass wir heute hier in eurem Büro in München diese Episode aufnehmen.
Insights on Air bei Barrels bei Alex Partners.
Jan-Philipp, bevor wir voll in die Zahlen einsteigen, wofür steht die Top 25 Studie und warum ist ein aktuelles Lagebild gerade denn jetzt entscheidend?
Die Top 25 Studie steht einfach für ein aktuelles Lagebild der Automobilindustrie. Wir schauen uns dabei insbesondere die Top 25 börsengelisteten Zulieferer als auch die Top 10 börsengelisteten OEMs an. In den ersten drei Quartalen des Jahres. Warum machen wir das? Ganz einfach, weil es einen Vorausblick auf das Gesamtjahr gibt und somit eine deutlich frühere Handlungsmöglichkeit auch Zulieferern beispielsweise geben kann, wenn sie sehen, was bei den OEMs passiert, statt erst Ergebnisse des Gesamtjahres abwarten zu müssen. Insbesondere dieses Jahr haben wir da nochmal natürlich Sondereffekte dann da drin, wie beispielsweise das ganze Thema Zölle, das sich jetzt natürlich auch in den ersten drei Quartalen jetzt mittlerweile widerspiegelt.
Mhm. Stefan, du hast bei dem Top 25 Event bereits einige spannende Einordnungen gegeben. Wenn du es auf den Punkt bringst, 2025 ist ein Wendepunkt. Warum?
Das ist ein sehr guter Punkt, Martin. Wir sehen es in den ersten drei Quartalen 2025, wenn man auf die Zahlen guckt, genau die Themen wieder, die eigentlich in der Branche diskutiert werden. Das eine ist Zölle und geopolitische Unsicherheiten und Störungen in den Lieferketten auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sehen wir auch insbesondere das Thema Preiskämpfe in den Kernmärkten der OEMs. Wenn wir rein auf die Zahlen gucken, sehen wir bei leicht rückläufigem Umsatz, sowohl auf der Zulieferer- als auch auf der OEM-Seite, einen Wendepunkt, weil erstmals die OEM-Marge unter der Zulieferermarge liegt. Die OEM-Marge ist stark rückläufig in den ersten drei Quartalen, wohingegen die Zulieferermarge sogar leicht gestiegen ist. Und wenn wir gucken, diese Situation hatten wir eigentlich das letzte Mal vor der Corona-Zeit, sprich, wir müssen schon sehr weit zurückblicken, um ein vergleichbares Bild wiederzufinden.
Die Studie zeigt, die Umsätze von Zulieferern und OEMs sind jeweils leicht rückläufig. Gleichzeitig verbessert sich die Zulieferermarge minimal, während die OEMs-Margen stark fallen. Wie erklärst du dir dieses ungewöhnliche Bild?
Wir sehen es tatsächlich, Stefan hat es eben schon einmal leicht angesprochen, die Absatzzahlen sind tatsächlich noch stabil. Zwar sind die Umsätze insbesondere der OEMs leicht rückläufig. Was heißt das aber für die Zulieferer natürlich, wenn noch die Absatzzahlen, die produzierten Fahrzeuge erstmal stabil sind oder teilweise sogar noch steigen, dass natürlich auch dadurch noch Umsätze bei den Zulieferern generiert werden und dort auch noch für eine ordentliche Auslastung sorgen. Tatsächlich ist es jetzt aber so, dass wir an der Stelle jetzt sehen, dass insbesondere die Profitabilitätseffekte, die beispielsweise durch die Zölle eben kommen, aktuell noch von den OEMs abgefangen werden und noch nicht auf die Zulieferer durchgeschlagen sind. Und ich glaube, das ist insbesondere eins der Themen, was es hier nochmal spannend macht, weil das natürlich dann auch die Entwicklung in den nächsten Monaten und über das nächste Jahr hinweg extrem beeinflussen wird.
Stefan, du hast auf dem Panel auch erklärt, dass die Zolleffekte zunächst OEMs treffen und sich erst zeitverzögert bei Zulieferern auswirken. Wie lange kann diese marginale Stabilität bei Zulieferern anhalten?
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ist natürlich nicht auf jeden Zulieferer genau quantifizierbar, aber wir gehen davon aus, dass es ein, zwei Quartale dauern wird, bis sich diese Effekte auch dann verstärkt in der gesamten Lieferkette durchschlagen. Einzelne Zulieferer werden schon schneller betroffen sein, wohingegen andere Zulieferer etwas später betroffen sind. Aber grundsätzlich würden wir sagen, wenn wir auf die Zahlen in einem halben Jahr nochmal gucken, werden wir hier auch deutliche Effekte auf der Zuliefererseite sehen.
2025 ist ja ein Rekordjahr für Insolvenzen bei Zulieferer. Welches Muster seht ihr hier?
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Wir hatten ja 2025 schon eine hohe Anzahl an Insolvenzen gesehen, auch insbesondere für unsere Zuhörer hier besonders relevant im deutschsprachigen Raum, auch sehr, sehr prominent in den Medien vertretene Fälle. Wir gehen davon aus, dass 2026 nochmal ein weiterhin herausforderndes Jahr werden wird und wir auch nochmal mehr Insolvenzen sehen werden, als wir es bereits 2025 gesehen haben. Auf der einen Seite, die Zahlen zeigen es, der Gegenwind auf der OEM-Seite wird härter. Wie schon vorher gesagt, wird sich das auf die Zulieferer durchschlagen. Das war jetzt ein Blick auf die Top 25 Zulieferer, die tendenziell auch etwas resilienter aufgestellt sind, wohingegen insbesondere im deutschen Mittelstand, mittelgroße Zulieferer etc., die jetzt schon vor Herausforderungen stehen, Stichwort Zugang zu Kapital etc., Liquidität, hier werden wir nochmal eine deutliche Verschärfung des Lagebilds in 2026 sehen.
Mhm. Du hast im Panel ja auch gesagt, dass die großen Zulieferer tendenziell die Profiteure sind. Warum sind besonders mittelgroße Unternehmen eher gefährdet und warum profitieren die großen Player?
Das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Wenn man jetzt einmal darauf blickt, ein ganz konkreter Punkt hier in Deutschland. Deutsche Zulieferer sind natürlich insbesondere auch von deutschen OEMs abhängig und insbesondere auch von dem Absatz der deutschen Premiumfahrzeuge. Und wenn man rein auf die Absatzzahlen und auch die Prognosen nach vorne guckt, ist hier natürlich der Gegenwind in dieser Fahrzeugkategorie besonders. Stichwort auch Konkurrenz durch chinesische Anbieter. Und darum sind natürlich deutsche bzw. auch europäische Zulieferer nochmal stärker von den Herausforderungen betroffen im Vergleich zu beispielsweise amerikanischen Zulieferern oder auch japanischen Zulieferern, wo auch die Zusammenarbeit zwischen OEM und Zulieferer nochmal etwas anders aufgestellt ist. Sprich Herausforderungen für die gesamte Branche, aber insbesondere im deutschsprachigen und europäischen Raum.
Die Studie zeigt auch, der Anteil chinesischer Zulieferer wächst weiter. Gleichzeitig steigt der deutsche Anteil, was überraschend wirkt. Wie ordnest du diese Entwicklung ein?
An der Stelle sehen wir verschiedene Entwicklungen. Erstmal das Thema Deutschland. Das ist tatsächlich hier an der Stelle eher, ich sag mal, ein statistischer oder buchhalterischer Effekt, den wir dort sehen, weil einfach hier sich gezeigt hat, es gibt kein organisches Wachstum, sondern es geht hier insbesondere um die Konsolidierung von Vitesco bei Schaeffler. Entsprechend ist das eher ein statistischer Effekt. Das Spannende ist jedoch auf der anderen Seite, was wir bei den chinesischen Zulieferern und OEMs sehen. Einerseits bei den Zulieferern, dass wir dort sehen, ein immenses organisches Wachstum der Umsätze, beispielsweise unter anderem auch getrieben natürlich durch CATL im Batteriegeschäft. Das ist einer der Effekte. Und wenn wir das Ganze auch nochmal gesamthaft auf die OEMs beziehen, dort sehen wir jetzt dieses Jahr beispielsweise das erste Mal, dass sich BYD dort in dem Ranking wiederfindet. Wir hatten einmal einen chinesischen Player im Jahr 2023, das war SAIC, die dort kurzfristig im Ranking drin waren, dann aber wieder rausgegangen sind und jetzt erwarten wir für die Zukunft, insbesondere BYD, dass sie sich natürlich auch dauerhaft in den Top 10 OEMs festsetzen werden und vor allem dort ihre Position von 10 auf eine deutlich höhere noch steigern werden.
Die Börse bewertet Zulieferer deutlich besser als OEMs. Woran meinst du, liegt es?
Das hat mehrere Aspekte. Erstmal, glaube ich, ist sehr wichtig zu erwähnen, wir gucken auf die Top 25 Zulieferer, alle börsengelistet. Das ist natürlich nur ein Teil des Marktes. Wenn wir einmal nach Deutschland gucken, die großen Zulieferer sind hier in einer Vielzahl an Fällen nicht börsengelistet, auch oft in Stiftungen organisiert. Das heißt, wir haben einen Ausschnitt des Marktes, aber dieser Ausschnitt des Marktes wird deutlich besser bewertet, auch als die OEMs. Wir sehen hier eine deutlich bessere Entwicklung auf der Zuliefererseite als auf der OEM-Seite. Woran liegt das? Eine Erklärung aus unserer Sicht ist, dass der Markt davon ausgeht, dass die großen Zulieferer, die auch ein breites Produktportfolio haben, besser aufgestellt sind, um die Transformation des Marktes, Elektromobilität, neue Konkurrenz etc. Zu meistern im Vergleich zu beispielsweise den OEMs, die an der Börse aktuell schlechter bewertet sind, weil hier das Klumpenrisiko einfach höher ist. Ein OEM kann einen gewissen Fokus auf Premiumfahrzeuge, auf den mittleren Markt oder auf gewisse Regionen haben, wohingegen die Zulieferer, die Top 25 Zulieferer einfach breiter aufgestellt sind. Darum gehen wir davon aus, dass dies sich in den Bewertungen widerspiegelt und diese Unternehmen vom Markt aktuell besser bewertet werden als die OEMs.
Würdest du diesen Trend nachhaltig einkategorisieren oder siehst du es eher als eine kurzfristige Marktbewegung?
Es ist ein sehr guter Punkt. Hier muss man ein bisschen tiefer in die Zahlen gucken. Und wenn man dann Marktkapitalisierung mit Kursgewinnverhältnis etc. in Kombination setzt, sehen wir es so, dass der Markt grundsätzlich davon ausgeht, dass die niedrigeren Profitabilitätslevels auf der OEM-Seite mittelfristig anhalten werden. Was natürlich auch wieder heißt, es wird sich auf die Zulieferer durchschlagen. Sprich, Herausforderungen auf der OEM-Seite sind immer auch mit etwas Zeitverzögerung Herausforderungen auf der Zuliefererseite, was mittelfristig für den gesamten Markt natürlich ein gewisses herausforderndes Bild und Handlungsbedarf impliziert.
Du hast im Panel ein richtig starkes Statement gesetzt. Zulieferer, hast du gesagt, können jahrzehntelange Skalierungs- und Prozesskompetenz in der Defense-Industrie einbringen. Wie groß ist diese Chance wirklich?
Ja, Martin, das ist ein sehr guter Punkt. Dieses Statement muss man, glaube ich, einmal einordnen. Defense ist in aller Munde. Der Defense-Markt wächst global. Wir sind in einem neuen Megazyklus und insbesondere die Budgets für Verteidigungsausgaben in Europa und auch Deutschland steigen in den nächsten Jahren stark an. Jeder will etwas von diesem Kuchen abhaben und insbesondere, wenn es im Kerngeschäft der Automobilindustrie zurückgeht, sind natürlich neue Märkte für alle Player interessant. Was hier jedoch wichtig ist, den Markt einmal einzuordnen. Wo können Zulieferer ihre Produkte, Kompetenzen einbringen? Vor allem im Bereich der Verteidigungslandsysteme. Dieser Markt ist natürlich dann schon deutlich kleiner als das gesamte Verteidigungsbudget. Und hier gilt es wirklich, die Chancen strategisch zu bewerten. Habe ich die richtigen Produkte? Habe ich die richtigen Kompetenzen? Habe ich das richtige Know-how, das die Verteidigungsindustrie benötigt? Kann ich das alleine einbringen? Brauche ich Partnerschaften, Kooperationen etc.? Und hier immer den strategischen Blick darauf zu haben. Was, glaube ich, eine Gefahr ist, diesem Thema einfach unter Anführungszeichen blind hinterherzurennen. Teures Kapital, wir haben schon gehört, Liquidität bei Zulieferern immer eine Herausforderung zu investieren und am Schluss keine Erfolge zu erzielen. Das würde die Lage sogar eher noch verschlechtern. Sprich, strategisch auf das Thema zu blicken, wenn ich die richtigen Produkte, Kompetenzen und Ressourcen habe, in den Markt potenziell einsteigen, immer die Frage sich zu stellen, alleine oder in Kooperationen. Und wenn ich diese Kompetenzen etc. nicht habe, auch den Markt nicht aktiv bearbeiten.
Jan-Philipp, gibt es da noch mehr? Also was für Felder sind für Zulieferer, also jetzt realistisch, wirklich attraktiv und auf was muss man aufpassen? Wo sollten Sie eher skeptisch sein?
Ich würde tatsächlich erstmal mit dem skeptischen Teil anfangen. Und zwar würde ich sagen, genau anknüpfen an das, was Stefan nämlich eben gesagt hat, nicht jedem Trend hinterher rennen. Und ich glaube, das ist das Größte, wo man skeptisch sein muss. Natürlich kommt dann noch das Thema dazu, dass man sich auch nochmal strategisch überlegen muss, was sind eigentlich meine eigenen Stärken, die mich bisher auch erfolgreich gemacht haben. Häufig könnte das Thema sein, wirklich die Ingenieurskompetenz, die du im Unternehmen eben hast. Zusätzlich dann das ganze Thema wirklich der industriellen Fertigung, auch die Industrialisierung dorthin, also das heißt wirklich die Massenfertigung überhaupt erst zu ermöglichen. Das sind ja häufig die Kompetenzen, die dann Zulieferer eben auch haben und die sie auch erfolgreich gemacht haben. Das heißt, man muss dann eben schauen, was sind die Felder, die man daraus ableiten kann, die relevant sind. Und das könnte unter anderem beispielsweise noch das Thema Robotik sein. Hier ist insbesondere das Thema Ingenieurskompetenz natürlich gefragt. Aber es kann auch das Thema Medizintechnik beispielsweise sein, wo es eben auch darauf ankommt, wirklich in Masse fertigen zu können. Und wenn man sich diese Felder gut betrachtet und dann eben mit dem anknüpft an, was Stefan gesagt hat, schaut, was sind die Kompetenzen, die ich habe? Habe ich die richtigen Personen dafür, das Know-how, all das? Dann können diese Felder auch interessant sein.
Jetzt habe ich natürlich zwei absolute Experten hier sitzen. Darum die Frage an euch beide. Wenn ihr den Zulieferern drei konkrete Empfehlungen für die nächsten, sagen wir mal, 12 bis 18 Monate an die Hand geben müsstet, welche wären das?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, Martin. Vielleicht vor die Klammer gestellt, wir hatten es jetzt schon erwähnt und die Zahlen zeigen es auch. Der Gegenwind wird weiter zunehmen, maximal konstant bleiben. Rückenwind für die Industrie erwarten wir in den nächsten 12 bis 18 Monaten nicht. Daher gilt es für uns, folgende Punkte insbesondere voranzutreiben. Das erste ist das Thema Portfolio-Transformationen, Bereinigungen aktiv anzugehen. Wenn ich Produktfelder in meinem Portfolio habe, die nicht zu meinem Kerngeschäft gehören, jetzt aktiv zu werden und nicht auf ein besseres Umfeld zu warten, ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, auch besonders wichtig, sein Kundenportfolio aktiv zu untersuchen. Habe ich hier gewisse Risiken, weil ich zu stark auf eine Kundengruppe fokussiert bin und hier auch eine Bereinigung bzw. Optimierung vorzunehmen? sind aus meiner Sicht zwei wesentliche Punkte und gerne, Jan-Philipp, deine Perspektive darauf.
Ja, ich glaube, ich würde gerne an der Stelle eben den dritten Punkt ergänzen und das ist, wir sehen es in den letzten Wochen und Monaten schon tatsächlich im Markt, sowohl Zulieferer als auch OEMs kündigen große Kostensenkungsprogramme an und ich glaube, auch das wird insbesondere für das Jahr 2026 noch eine der Top-Prioritäten der Zulieferer sein. Wir sehen, die OEMs, OEM-Marge ist schon deutlich unter Druck. Das werden sie auch versuchen, an die Zulieferer weiterzugeben an der einen oder anderen Stelle und dort eben konsequent Kostensenkungsprogramme sowohl im Overhead, in den Zentralfunktionen als auch in den operativen Funktionen weiter voranzutreiben, ist aus meiner Sicht das wichtigste Thema, das die Zulieferer noch angehen sollten.
Mhm. Dann damit vielen Dank euch beiden für die ganzen Einordnungen und Insights.
Dankeschön. Dank. Vielen Dank.
Hat mich sehr gefreut.
Die Studie zeigt ganz klar, wir stehen an einem historischen Wendepunkt mit Risiken, aber auch signifikanten Chancen. Die vollständige Top 25 Zuliefererstudie finden Sie wie immer auf der Website von Barris bei Alex Partners. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Episode von Insights on Air.
Barris by Alex Partners. The expertise of our top management consultants extends across the complete value chain of automobility. From long-term strategic planning to operational performance improvements. Based on our automobility thought leadership, Barris by Alex Partners stand out with their broad experience, their profound industry knowledge, their innovative problem-solving competence, and last but not least, their entrepreneurial thinking. Thanks for listening, and until next time.